das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Showdown um High Noon. Jeden Mittag Punkt 12 gehen die Blicke in Richtung der Preistafeln an den Zapfsäulen. Denn nur dann, einmal am Tag, dürfen die Tankstellen die Preise erhöhen. Das war eines der Instrumente, mit denen die Bundesregierung die hohen Treibstoffpreise in den Griff bekommen wollte. Mit überschaubarem Erfolg. Nun soll für 2 Monate eine weitere Maßnahme greifen, ein Tankrabatt. Bundestag und Bundesrat haben dafür heute die befristete Senkung der Mineralölsteuer um knapp 17 Cent pro Liter beschlossen. Ab dem 1. Mai sollen damit Autofahrerinnen und Fahrer entlastet werden. Wie viel Ersparnis das am Ende aber wirklich bringt, Marc Steinhäuser berichtet.
Sie sind ohne Auto gekommen, demonstrieren mit den Füßen gegen die Energiepolitik der Bundesregierung. Deutschlandweit fordern heute Klimaaktivisten von Fridays for Future, weniger in Öl und Gas zu investieren. Die Proteste hier in Köln, sie sind direkt bei CDU und SPD vor den örtlichen Parteizentralen. In der Hauptstadt sorgt Schwarz-Rot Hand in Hand für das, was die Klimaaktivisten nicht wollen. Einen 2-monatigen Tankrabatt auf Benzin und Diesel. Die Regierung verteidigt sich.
Das ist ein wichtiges Signal für die Bürgerinnen und Bürger, dass wir sie in dieser Krise nicht im Stich lassen, dass wir entlasten, auch in schwierigen Zeiten.
Um diese Ersparnis geht es. Wer mit dem Diesel unterwegs ist, fährt im Schnitt etwa 17.000 Kilometer im Jahr. Bei einem üblichen Verbrauch von 7 Litern kommen bei 2 Monaten Tankrabatt knapp 33 Euro Ersparnis zusammen. Bei Benzinern eine Entlastung von ca. 21 Euro. Für die AfD ist der Tankrabatt unzureichend. Sie stimmt dem zwar zu, fordert aber noch ganz anderes.
Das Abschaffen der unsinnigen Besteuerung von Luft. Schaffen Sie endlich die CO2-Bepreisung ab, meine Damen und Herren.
Der jetzige Tankrabatt kostet knapp 1,6 Milliarden Euro. Doch profitieren davon allein die Autofahrer? Ausgerechnet heute, am Tag der Entscheidung, schossen die Spritpreise besonders stark nach oben. Selbst CDU-Ministerpräsidenten zeigen sich besorgt.
Es ist wichtig, dass es jetzt auch bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt und nicht in den Kassen der Mineralölkonzerne. Deswegen muss auch das scharfe Schwert des Kartellrechts jetzt angewendet werden und genau kontrolliert.
Genaue Kontrolle der Mineralölkonzerne? Das Bundeskartellamt dämpft erneut die Erwartungen. Verpflichtend sei die Weitergabe der Senkung nicht. Rückblick 2022. In der Energiekrise nach Russlands Überfall auf die Ukraine senkt die Ampelkoalition für 3 Monate die Energiesteuer auf Kraftstoffe mit mäßigem Erfolg.
Wir wissen von der letzten Energiekrise, dass der Tankrabatt nicht vollständig bei den Kundinnen angekommen ist. Zu Anfang etwas mehr, am Ende dann etwas weniger. 50-70% war es in der Vergangenheit. Es ist zu befürchten, dass es diesmal vielleicht sogar noch weniger wird, weil wir hier erhebliche Mitnahmeeffekte zu befürchten haben.
Der Tankrabatt soll auch Spediteure und Handwerker entlasten, die Lieferketten am Laufen halten. Die Wirtschaft ächzt auch, weil Firmen sich zusätzlich mit einer 1.000 Euro Entlastungsprämie beteiligen sollen. Dem müssen die Länder Anfang Mai noch zustimmen. Einige sind ohnehin unzufrieden.
Das wird nicht reichen. Die Wirtschaft ist am Limit. Viele Wirtschaftsbereiche können auf Dauer die hohen Energiepreise nicht stemmen. Und auch die Bevölkerung ist massiv belastet.
Die Entlastung beim Tanken jedenfalls wird ab dem 1. Mai gelten. Doch dass dann die Preise direkt und dauerhaft um rund 17 Cent sinken, davon ist wohl eher nicht auszugehen.
Von den deutschen Straßen auf die chinesischen. Dort sind immer mehr Autos unterwegs, deren Fahrern Tankpreise weitgehend egal sein können, denn ihr Antrieb ist elektrisch. Der E-Auto-Boom liegt auch an der staatlichen Subventionierung dort. Deutsche Autobauer, die in der Volksrepublik lange erfolgreich waren, fahren mächtig hinterher, wenn es um den Absatz auf dem chinesischen Markt geht. Der ist inzwischen der weltgrößte. Jedes dritte Auto wird in China verkauft. Und heute startet in Peking die wichtigste Fachmesse des Landes, wo sich natürlich auch die deutschen Hersteller präsentieren, denn sie wollen in China wieder einen Gang zulegen. Aber wie und worauf Chinas Autofahrer Wert bei ihrem Fahrzeug legen, gerade die Jungen, berichtet Jörg Endres.
Gleich busweise bringen sie Fahrschüler hierher. China, weltgrößter Automarkt mit den wohl größten Fahrschulen. Allein hier 2000 Fahrlehrer, 24 Stunden Betrieb. Der Praxisunterricht beginnt zunächst virtuell, auch mit VR-Brille. Die Führerscheinaspiranten hier in Peking sind technikbegeistert, auch wenn sie an ihr künftiges Auto denken. Digitalfunktionen sind wichtig wie Fahrassistenten oder autonomes Fahren. Das finde ich praktisch, wenn ich losfahren muss, aber mich nicht gut fühle zum Beispiel. Der Automarkt hier umkämpft. VW, einst Platzhirsch, ringt um Marktanteile. Helfen soll etwa die Neuauflage des Jetta, voll elektrisch und vernetzt. Preis etwa 10.000 Euro umgerechnet, zu kaufen nur in China. Eine Antwort auf Kampfpreise der dortigen Konkurrenz.
Es ist in der Tat herausfordernd, hier profitabel zu arbeiten. Was uns hilft, ist, dass wir natürlich noch ein sehr stabiles Verbrennergeschäft haben. Was uns hilft, die notwendigen Investitionen in Zukunft weiterhin zu tätigen.
Volkswagen hat in der chinesischen Stadt Hefei sein erstes Entwicklungszentrum außerhalb Deutschlands gebaut. Chinesische Ingenieure entwickeln die Softwarearchitektur, das Herzstück von E-Autos. Löhne und Materialkosten sind niedriger, die Kosten etwa halbiert, so VW, die Entwicklungszeit um ein Drittel kürzer. Wenn Kollegen aus dem Testzentrum ein Problem entdecken, geht das sofort an das Entwicklerteam und wir besprechen es. Weil alle hier nahe beieinander sitzen, geht das sehr schnell. Auf der Automesse in Peking nun der Auftakt mit den China entwickelten VW-Modellen. 30 weitere sollen in den nächsten Jahren folgen. Auch Mercedes und BMW setzen auf eine ähnliche Strategie mit chinesischen Partnern. Denn auf dem Wachstumsmarkt für E-Autos in China hatten die deutschen Hersteller zuletzt kaum noch eine Rolle gespielt. Chinesische Autobauer haben schon länger bei E-Autos einen technischen Vorsprung. So sind Selbstfahrfunktionen längst Standard. Hier versuchen in Deutschland kriselnde Zulieferer wie Bosch einzusteigen. In China entwickelt Bosch unter anderem Lösungen zum automatisierten Fahren für chinesische Kunden. Auch kein leichtes Geschäft.
Die Preise der Welt werden zunehmend definiert durch diesen Markt, in dem auch preismäßig mit ganz harten Bandagen gekämpft wird.
Auch chinesische Hersteller haben auf dem heimischen Markt zu kämpfen. Mit staatlicher Förderung sind zu viele Wettbewerber entstanden. Deshalb versuchen viele, ihre Autos mit mehr Profit im Ausland zu verkaufen. Auch BYD, Batterie- und Autohersteller. Wir erwarten, dass unsere Exporte etwa die Hälfte der Verkäufe von BYD ausmachen werden. Dieses neue Schnellladesystem soll den Durchbruch bringen. Laden an speziellen Stationen, selbst bei Minusgraden, maximal 12 Minuten. Es soll auch nach Europa kommen, vorerst aber nur im gewinnträchtigen Luxussegment der BYD-Marke Denza für mehr als 100.000 Euro. Wer im Rennen auf dem chinesischen Automarkt letztlich die Nase vorn hat, werden auch Sie entscheiden, die Führerscheinneulinge hier in Peking und künftigen Kunden.
Es sind gerade so einige Baustellen, die beim informellen EU-Gipfel in Zypern auf der Tagesordnung standen. Am heutigen zweiten und letzten Tag der Spitzenrunde ging es natürlich auch wieder um die Folgen des Iran-Kriegs, um gemeinsame Sicherheitspolitik oder um die Frage, ob in diesen Zeiten nicht doch ein höherer Haushalt nötig wäre. Viel Stoff für die Staats- und Regierungschefs also. Und wie sie den bearbeitet haben, Stefan Stuchlik.
Heute Morgen sind viele Blicke auf ihn gerichtet. Dem Land des spanischen Ministerpräsidenten Sanchez droht laut Medienberichten ein Rauswurf aus der NATO. Zumindest denke das Pentagon in E-Mails darüber nach. Wir nehmen nicht Stellung zu E-Mails, wir reagieren nur auf offizielle Erklärungen der Regierung der Vereinigten Staaten. Aber unsere Position ist klar. Wir arbeiten 100% mit den Alliierten zusammen, aber nur innerhalb des Völkerrechts. Spanien soll augenscheinlich dafür bestraft werden, dass es den USA im Irankrieg unter anderem keine Überflugsrechte gewährt hat. Die wackelige Haltung von Washington führt bei den EU-Chefs schon länger zu einer eingehenden Diskussion darüber, ob man im Konfliktfall so wie in der NATO einen EU-Beistandspakt braucht. Jetzt soll der Wirklichkeit werden. Der Vorsitzende des Rats spricht von einem wichtigen Schritt. Eine gemeinsame Antwort der EU im Konfliktfall wird es immer geben. Die Frage ist nur, wie schnell. Wir dürfen uns da nicht auf Improvisation verlassen. Jetzt müssen wir den Beistandsparagraphen, den es in den EU-Verträgen gibt, zu einem wirklichen operativen Mechanismus machen. Wenig Einigkeit dagegen gibt es bei der Frage, wie man mit dem Regime in Iran umgehen soll. Die Kommission wird um Vorschläge bei Sicherheit und Strategie gebeten. Die Kommissionspräsidentin nutzt die Gelegenheit, um zu mahnen, dass für neue Aufgaben auch neues Geld benötigt werde. Immerhin verhandelt man gerade einen neuen EU-Haushalt. Das ist eine prinzipielle Frage. Entweder die Mitgliedstaaten zahlen mehr oder wir können weniger ausgeben. Anders geht es nicht. Weniger ausgeben heißt aber weniger Europa, genau in dem Moment, in dem wir mehr Europa brauchen. Der Bundeskanzler reagiert prompt.
Insgesamt gilt, wir müssen den Haushalt finanzieren können. In Zeiten, in denen fast alle Mitgliedstaaten härteste Konsolidierungsanstrengungen zu Hause unternehmen, passt ein massiver Aufwuchs des EU-Haushalts, so wie ihn die Kommission vorgeschlagen hat, nicht in die Landschaft.
Die grundsätzlichen Positionen im Streit ums Geld sind also markiert. Vom Gipfel in Zypern bleibt sonst der Eindruck einer EU, die sich sicherheitspolitisch langsam bewegt, außenpolitisch aber hilflos bleibt.
Und den Gipfel begleitet für uns Tina Hassel in Nikosia. Tina, beim geplanten EU-Haushalt zeichnen sich also jetzt schon große Differenzen ab. Wie ist das zu bewerten?
Das werden sehr harte Verhandlungen, Ingo, denn die Positionen liegen weit auseinander. Die EU muss immer mehr Krisen schultern und gleichzeitig ab 2028 ihre Corona-Schulden zurückzahlen. Mehr Europa braucht mehr finanzielle Spielräume, das sagt die Kommission. Wir haben es ja gerade im Beitrag gehört. Genau das fordert auch eine Mehrheit der Regierungschefs. Das Europäische Parlament will noch viel mehr zusätzliches Geld. Und der Bundeskanzler, der sagt dann heute nein, keine neuen Schulden, keine neuen Anleihen. Die EU müsse priorisieren und kürzen. Und damit ist er in der Minderheit aber nicht alleine, denn die rund 7 Nettozahlerstaaten, die sehen das genauso. Und man sieht, das Falschen um den Haushalt, das hat jetzt begonnen.
Und ein zweites großes Thema neben dem Haushalt auf dem EU-Gipfel, die Folgen des Iran-Kriegs. Bundeskanzler Merz könnte sich vorstellen, Sanktionen gegen den Iran zu lockern, wenn der wiederum die Straße von Hormus öffnet. Wie kam das an?
Das war interessant. Das war ganz bewusst unscheinbar lanciert worden. Zunächst schriftlich bei der Anreise, fast wie ein Testballon. Merz will die Europäer damit ja wieder zurück ins diplomatische Spiel bringen. Denn derzeit sitzen sie ziemlich ohnmächtig an der Seitenlinie. Und er will Iran mit diesem Angebot locken, damit Iran die Blockade der Meerenge aufgibt und wieder an den Verhandlungstisch kommt. Er selbst sagt, er habe viel Zuspruch bekommen. Aber bemerkenswert war, dass Ratspräsident und Kommissionspräsidentin von der Leyen direkt widersprochen haben, das sei viel zu früh, die Sanktionen seien verhängt worden, weil das Regime in den ersten Monaten dieses Jahres 17.000 junge Menschen ermordet hat. Und nur wenn diese Menschenrechtsverletzungen aufhören, dürfte man überhaupt über die Lockerung von Sanktionen sprechen.
Tina, vielen Dank für die Informationen nach Nikosia und damit direkt weiter zu Gudrun Engel in Washington DC. Gudrun, wie blickt denn die US-Regierung auf die Bemühungen in Europa zum Iran-Krieg?
Naja, am deutlichsten hat sich Verteidigungsminister Pete Hegseth dazu geäußert und er hat die Bemühungen und die Versuche der EU, eine Mission aufzustellen, die vielleicht nach einer Waffenruhe mit Minenräumern unterwegs sein könnte, als lächerlich, als lachhaft, als albern abgetan und gesagt, das seien keine ernsthaften Bemühungen, sich wirklich zu beteiligen und einzubringen. Gleichwohl wünschen sich die USA von den Europäern einen Einsatz und die Übernahme von Verantwortung, denn aus US-Sicht ist es nicht ihre Aufgabe, allein wieder dafür zu sorgen, dass die iranische Blockade der Straße von Hormuz aufgegeben wird. Was sie nicht dazu sagen ist, diese Sperrung gibt es ja nur durch die amerikanischen Angriffe. Wenn man also nach dem Verursacherprinzip gehen würde, dann wären es durchaus die Amerikaner, die sich alleine darum kümmern müssten. Aber das wollen sie nicht recht einsehen und fordern deshalb mehr Verantwortung aus Europa.
Am Abend hat das Weiße Haus ja angekündigt, dass die Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner morgen jetzt doch zu Gesprächen mit dem Iran nach Pakistan reisen. Was ist davon zu erwarten?
Ja, sie erhoffen sich wahrscheinlich dort den iranischen Außenminister Araghchi zu treffen. Der ist vor wenigen Minuten in Islamabad eingetroffen. Der macht eine Reiseroute, jetzt eben Pakistan, dann den Oman und dann weiter nach Russland. Und die Frage ist jetzt eben, ist er eine Brieftaube und hat eine Botschaft für die Amerikaner im Gepäck, die sie dann in Islamabad vorfinden, wenn sie dorthin kommen. Denn die Flugzeit von hier nach Islamabad beträgt etwa 17 Stunden direkte Strecke. Das heißt, möglicherweise möglicherweise ist der Iraner dann schon wieder weg. Deswegen bewegen sich im Moment auch nur Witkoff und Kushner. Und Vance und Rubio, die bleiben erstmal hier, bis sie wissen, ob es tatsächlich ein Treffen gibt oder nicht.
Morgen werden wir da hoffentlich mehr wissen. Gudrun, soweit. Vielen Dank für die Informationen nach Washington. Ja, und eng mit dem Iran-Krieg verzahnt ist auch die Lage im Libanon. Der Iran hatte ja eine Waffenruhe dort zur Bedingung für Verhandlungen mit den USA gemacht. Seit einigen Tagen gilt die Feuerpause zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz, aber es bleibt eine brüchige. Immerhin, erst gestern hatten sich Israel und der Libanon darauf verständigt, sie um 3 Wochen zu verlängern. Doch die Lage bleibt ungewiss. Denn Israels Streitkräfte waren ja über die von den UN bestimmte blaue Demarkationslinie zwischen Israel und dem Libanon vorgerückt, um Hisbollah-Stellungen anzugreifen, bis hin zum Litani-Fluss. Und offenbar will sich Israel nun im Südlibanon eine Pufferzone bis zu einer selbstgezogenen gelben Linie vorbehalten. Hunderttausende Libanesen waren vor den Kämpfen im Süden nach Norden geflohen und nun nutzen viele die aktuelle Feuerpause, um in ihre Heimatorte zurückzukehren. Anna Osius berichtet.
Halat Amaite und ihre Familie auf dem Weg nach Hause. Sie wollen es wagen, packen, um in ihr Heimatdorf in den Süden des Libanon zu fahren, jetzt während der Waffenruhe. Überstürzt mussten sie fliehen, als Israel ihr Dorf bombardierte. Seit Wochen leben sie in einer Notunterkunft in Beirut, eine einstige Schule, Campingkochen auf Schulbänken im Klassenzimmer. Ich sehne mich sehr nach meinem Haus und denke oft an zu Hause. Unser Zuhause ist nicht wie diese Notunterkunft. In der Schule teilen sich 10 Menschen ein Klassenzimmer. Mehr als 1 Million sind im Libanon vor den Kämpfen geflohen und damit jeder 5. der Bevölkerung. Jetzt wagen sich wie Halat viele zurück nach Hause, zumindest vorläufig, solange die Feuerpause weitgehend hält. Abfahrt aus der Hauptstadt Beirut Richtung Südlibanon. Die Autobahn an einer Stelle notdürftig geflickt, die Brücke über den Litani-Fluss wurde von Israel zerbombt. Je weiter man nach Süden kommt, desto größer die Zerstörung. Auch in den Nachbardörfern ist viel kaputt. Trotz Waffenruhe gibt es weiter südlich nach wie vor Angriffe von Israel und der pro-iranischen Hisbollah-Miliz. Israels Armee will im Süden eine sogenannte Pufferzone einrichten. Die libanesische Regierung kritisiert das als Besatzung. Gleichzeitig will sie die Hisbollah im Land entwaffnen, ist aber offenbar zu schwach. Ich möchte die Konfrontation mit der Hisbollah gerne vermeiden. Aber wir lassen uns nicht einschüchtern. Nicht von der Hisbollah und nicht von denen, die im Libanon mit dem Feuer eines Bürgerkriegs spielen. Das Land gespalten. Überall im Süden sind die Hisbollah und ihre Verbündeten präsent. Ihr Rückhalt in der Bevölkerung ist immer noch groß. Auch in Halats Familie. Dass die Hisbollah den Libanon in den Krieg gezogen hat, sehen sie hier nicht. Wie viele Schiiten fühlen sie sich von der Iran-gestützten Miliz beschützt, die libanesische Armee sei zu schwach. Wir haben keinen Staat, der uns schützt. Wenn wir ein Staat sind, warum wird die Armee nicht bewaffnet? Mit Flugzeugen, Panzer? Dann könnte die Hisbollah darauf verzichten, das Land zu verteidigen. Endlich zu Hause. Chaos vom überhetzten Aufbruch, aber das Haus steht noch. Nur ein paar Fenster sind durch die Druckwellen kaputt. Die Familie erleichtert, die Küche ist heil. Jetzt wird aufgeräumt. Halat hofft, dass die Waffenruhe hält. Wir wollen nur, dass Israel sich zurückzieht und es keinen Feind mehr gibt. Dann lebt jeder im Frieden. Sie für sich, wir für uns. Sie müssen sich nur von unserem Land zurückziehen. Halat und ihre Familie wünschen sich nur eines. Zu Hause bleiben können. Im Süden des Libanon.
Und dazu unser Korrespondent für die Region, Ramin Sina in Kairo. Ramin, die ersten kehren also zurück in den Süden des Libanon, aber herrscht da jetzt sowas wie vorsichtiger Optimismus oder wie ist das einzuschätzen?
Ja, Optimismus ist ein bisschen starkes Wort, auch keine Aufbruchstimmung. Ich würde eher sagen, es ist eine Atempause. Die Menschen, egal mit wem wir im Libanon sprechen, die sind wirklich müde von diesem Krieg. Der dauert ja nicht seit 7 Monaten an oder seit 7 Wochen wie der Iran-Krieg, sondern das geht mittlerweile seit mehr als 1,5 Jahren immer wieder sogenannte Waffenruhen und dann wird doch geschossen, dann hin und her zwischen dem Süden Libanon und Beirut. Es sind jetzt aktuell nicht nur die Familie, die wir im Beitrag gesehen haben, sondern es sind viele Familien zurückgefahren, die lechzen dann nach ihrem Zuhause. Die Notunterkünfte sind dürftig in Beirut und die wollen einfach in ihr Zuhause, zu ihrem Land. Aber die wissen, es kann jederzeit sein, dass sie in wenigen Tagen oder in wenigen Wochen wieder die Sachen packen müssen und sich dann wieder in Richtung Norden bewegen müssen, in Richtung Beirut.
Dann stellt sich ja die Frage, wie tragfähig sind die aktuellen Waffenruhe und diese ganze Situation jetzt und auch die Aussichten auf Erfolg bei weiteren Verhandlungen?
Deswegen würde ich sagen, sogenannte Waffenruhe. Also Waffenruhe Israel-Libanon bedeutet, die Waffen ruhen nicht, aber es wird weniger geschossen. Und wenn wir dann Richtung dauerhaften Frieden blicken, davon spricht ja US-Präsident Trump immer wieder. Und wenn es nach dem Wunsch von Washington geht, dann wäre das sicherlich so ein Ziel, dass der libanesische Präsident Aoun und der israelische Premierminister Netanyahu nach Washington kämen und dort eine Vereinbarung treffen. Das wäre dann sicherlich historisch. Aber dann kommt die innerlibanesische Komponente Hürde ins Spiel bei diesem Krieg, dass eben die libanesische Regierung der Ansprechpartner ist für die westlichen Länder, aber im Libanon selber die Hisbollah weiter die stärkste Kraft ist, vor allem im Süden des Libanon, sich nicht entwaffnen lässt. Und deshalb sind die Aussichten, so sehen es zumindest viele Beobachter, doch recht skeptisch, dass es zu einem dauerhaften Frieden schnell kommt.
Ramin, vielen Dank für die Informationen nach Kairo. Und damit kommen wir zurück nach Deutschland und zu weiteren Nachrichten des Tages. Und die beginnen mit einem Vorschlag zur Bundespräsidentenwahl im kommenden Jahr, Julia.
Genau, Ingo. Die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner bekommt Zuspruch als mögliche Nachfolgerin von Bundespräsident Steinmeier. Der CSU-Vorsitzende Söder will sie bei einer möglichen Kandidatur unterstützen. Auch aus der SPD kommen positive Signale. Parteichef Klingbeil bezeichnete Aigner als Brückenbauerin. Steinmeiers Amtszeit endet im Frühjahr 2027. Parteiübergreifend wird gefordert, das höchste Staatsamt danach einer Frau zu geben. Aigner selbst hat sich noch nicht geäußert. Die Bundesanwaltschaft ermittelt zu den Hintergründen einer groß angelegten Attacke eines Cyberangriffs auf hochrangige Politiker, Journalisten und Militärs. Es gehe um den Anfangsverdacht von Spionage, teilte die Strafverfolgungsbehörde mit. Dafür wurde der Messenger-Dienst Signal genutzt. Die Angreifer haben Zugriff auf Chats mit darin enthaltenen Nachrichten, Dateien und Fotos bekommen. Ausländische Nachrichtendienste vermuten Russland hinter den Angriffen. Die Hausärzte schlagen wegen der Reformpläne der Bundesregierung Alarm. Es passe nicht zusammen, dass sie einerseits mehr Aufgaben übernehmen, andererseits aber dafür weniger bekommen sollen, heißt es vom Verband der Hausärztinnen und Hausärzte. Bundesgesundheitsministerin Wagen will die gesetzliche Krankenversicherung reformieren, damit die Beiträge nicht weiter steigen. Dafür will sie auch bestimmte Zusatzhonorare bei niedergelassenen Ärzten streichen. Berlins parteilose Kultursenatorin Wedel Wilson tritt zurück. Sie zieht damit die Konsequenzen aus der Affäre um Fördergelder für Projekte gegen Antisemitismus. Der Landesrechnungshof hatte die Vergabe der Mittel zuvor in mehreren Fällen als rechtswidrig eingestuft. Die Projekte wurden demnach willkürlich und ohne erkennbare Auswahlkriterien bestimmt. Mit dem Fall beschäftigt sich derzeit auch ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss. Im US-Bundesstaat Oklahoma hat über Nacht ein Tornado gewütet. Er zog über Teile der Stadt Enid im Norden Oklahomas und zerstörte 40 Häuser. Mindestens 10 Menschen wurden verletzt. Auch ein Luftwaffenstützpunkt in der Nähe wurde von dem Tornado getroffen. Heute Abend und morgen rechnet die Region mit weiteren Stürmen.
Dem deutschen Wald geht es nicht gut. Die letzte Zustandserhebung aus dem vergangenen Jahr zeigt, nur jeder fünfte aller Waldbäume weist keine Schäden auf. Die Wälder leiden an den Folgen des Klimawandels durch extreme Trockenheit oder Stürme oder der Borkenkäfer setzt ihnen zu. Zehntausende Hektar sind bereits abgestorben. Um dem entgegenzuwirken und den Wald resistenter zu machen, ist seit 2018 der Wiederaufbau in vollem Gange. 13 Millionen Bäume wurden dafür bereits gepflanzt. Besonders leidgeplagt sind auch die Fichtenwälder im Harz, sowohl im Nationalpark, aber auch im Landeswald. Das Aufforsten dort ist alles andere als eine leichte Aufgabe, wie Lydia Kallis erfahren hat. Sie war mittendrin im Wald in Altenau im Oberharz.
Sie bohren, um zu pflanzen, damit hier in den nächsten Jahrzehnten ein gesunder Mischwald entsteht, der auch dem Klimawandel standhält.
Das fühlt sich gut an, dass das funktioniert, was wir uns mal so gedacht haben. Das gibt Hoffnung für das, was wir jetzt noch machen.
Denn der Harz ist im Wandel. Durch Stürme und Dürre in den vergangenen Jahren waren die Fichten besonders anfällig für den Borkenkäfer geworden, sodass jetzt nahezu alle Bestände zerstört sind. Hier im niedersächsischen Landeswald geht es neben dem Naturschutz auch darum, den Wald nachhaltig für die Holzproduktion zu nutzen.
Morgen!
Morgen. Na,
gute Fahrt gehabt, hallo!
Sehr gut.
Alexander Frese ist im Forstamt Clausthal für die Neupflanzungen verantwortlich. Heute werden 13.000 Weißtannen angeliefert. Sie vertragen Trockenheit besser als Fichten. Stichprobenartig kontrolliert er.
Und wenn ich das so auf der Nulllinie lege, dann sehe ich schon gleich, wie groß sie ist, aber auch wie tief die Pflanze, die Wurzel runtergeht.
Mit dabei Försterin Marion Petrick. Sie soll ihn in den nächsten Wochen vertreten.
Genau, ansonsten.
Was sagst du zu der Qualität?
Ja, die Qualität ist gut. Wir haben kräftige Pflanzen.
Über Jahrhunderte hinweg war die Fichte ein gefragtes Holz für den Bergbau und die Holzwirtschaft und prägte das Landschaftsbild hier. Das ändert sich nun.
Weil man sieht dann ja halt auch einfach, was entsteht oder was jetzt in Zukunft halt eben entsteht, ein neuer Wald. Und ich freue mich da halt einfach total drauf, ne?
Allein im Forstamt Clausthal sind seit 2018 rund 5 Millionen Laub- und Nadelbäume gepflanzt worden. Pro Saison bedeutet das mehrere Hunderttausend.
Es ist ja schon eine Mammutaufgabe, wenn ich höre, über 600.000 Pflanzen. Sieht man da irgendwann auch mal ein Ende in Sicht?
Wir sehen tatsächlich, jetzt über die letzten Jahre haben wir halt sehr viel gepflanzt. Und wir sehen, dass da die Kulturen angehen. Wir sehen aber auch, dass sehr viel Naturverjüngung kommt. Und da arbeitet so die Natur von der einen Seite und wir von der anderen Seite.
Auf dieser Fläche wird die Lärche gepflanzt. Weg von der jahrzehntelangen Fichtenmonokultur hin zu einem widerstandsfähigen Bergmischwald. Heißt vor allem auch Handarbeit.
Es wird nur so ein bisschen Erde rübergepackt, dass der Ballen, der besteht ja aus Torf, dass der nicht austrocknen kann.
Der Pflanzlochbohrer funktioniert hier nur, weil ein Bagger den Boden vorbereitet hat. Die Arbeit in der Wiederbewaldung sei erfüllend, auch für Forstwirt Benjamin Hühold.
Ich habe hier 2016 angefangen, da habe ich so kleine Lärche gepflanzt, die sind jetzt schon 5-6 Meter hoch. Und das ist schon ein schönes Gefühl dann, ne?
Diese Kiefer braucht dafür noch ein bisschen. Sie kommt hier in den Boden, weil sie wenig Ansprüche hat und gut zu Eberesche und Buche passt. Die Landesforsten wollen einen artenreichen Wald, also einheimische Laub- und Nadelbäume. Denn es bleibe ungewiss, wie die neuen Bäume auf den Klimawandel reagieren, erzählt Alexander Frese. Mehr Arten, mehr Sicherheit.
Also wenn eine Baumart denn ausfällt, dann stehen aber vielleicht dann noch mal drei andere Baumarten da, ne?
Die Kiefer kommt hier noch mit der Harzer Haue in den Boden. Bei den Setzlingen muss nicht nur der richtige Abstand stimmen.
Also die Checkliste scheint mir relativ lang zu sein. Kann man denn so viele Fehler beim Pflanzen machen?
Ja, kann man tatsächlich. Vor allen Dingen, wenn man die Pflanze halt falsch pflanzt, dass sie zu tief, zu hoch ist, dass sie halt dann nicht genügend Wasser und Nährstoffe bekommen kann. Ja, und dann schwächelt sie oder sie stirbt sogar ab.
Bis Ende Mai werden Alexander Frese und sein Team 650.000 neue Bäume gepflanzt haben. Sie sind zuversichtlich, dass der Waldumbau gelingen wird. Schritt für Schritt, Baum für Baum.
In den USA stehen ja dieses Jahr so einige Großereignisse an. Die Fußball-Weltmeisterschaft, der 250. Geburtstag des Landes. Aber ein Jubiläum feiern sie dort schon ab kommender Woche. 100 Jahre Route 66. Es gibt wohl kaum eine bekanntere Straße im Autoland Amerika, kaum ein Highway, der von so vielen Legenden, Freiheitssehnsucht und Fernweh umrankt ist wie diese. 1926, als eine der ersten durchgängig befestigten Fernstraßenverbindungen zur Westküste an den Start gegangen, wurde die Fahrbahn zum Kulturgut, gefeiert in Filmen, Romanen, als Touristenziel. Und das noch lange, nachdem sie von größeren Highways in der Bedeutung abgelöst wurde. Oder gerade deswegen, wie Torben Burgers zum runden Geburtstag festgestellt hat.
Eine Fahrt auf der Route 66 fühlt sich an wie eine Reise in die Vergangenheit. Als die Straßen schmaler, die Autos langsamer und die Orte am Wegesrand kleiner waren. So wie Seligman in Arizona. On Route 66. Im Souvenirladen von Angel Delgadillo erinnern Andenken an die Blütezeit der Route 66. Der ehemalige Friseur ist 99 und damit nur ein Jahr jünger als die sogenannte Mutter aller Straßen.
People want yesterday.
Die Menschen sehnen sich nach der Vergangenheit. Sie wollen ein entschleunigtes Leben führen. Ein bisschen so, wie es früher einmal war. In seiner Kindheit erlebt Angel die Durchreise hunderttausender Farmer aus Oklahoma und Arkansas, die vor den Sandstürmen und der Dürre des mittleren Westens fliehen, in der Hoffnung auf ein besseres Leben in Kalifornien. Beschrieben im Roman Früchte des Zorns von John Steinbeck. In den 50er Jahren fahren 9000 Autos täglich über die Route 66 durch Seligman, bis nebenan ein Highway eröffnet wird und der Verkehr über Nacht zum Erliegen kommt. Seligman wurde zu einer Geisterstadt. Es macht mich traurig und wütend, darüber zu sprechen, weil sich niemand um uns gekümmert hat. Angel findet sich nicht damit ab und überzeugt den Bundesstaat Arizona in den 80ern gemeinsam mit anderen davon, die Route 66 als historisches Kulturgut anzuerkennen. Seitdem gilt er als ihr Retter und ist selbst zu einer Legende geworden. Hinter Seligman beginnt eines der besterhaltenen Teilstücke der alten Straße, das Reisende nicht mehr befahren, weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Trotzdem kämpfen hier viele Orte noch immer um ihr Überleben, sowie Roy's Motel und Café, ein ikonischer Zwischenstopp in der Mojave-Wüste und die einzige Tankstelle weit und breit. Mit Original-Zapfsäulen aus den 60er Jahren.
Das funktioniert so. Man legt einfach diesen Hebel um und schon kann es losgehen.
Pro Gallone Benzin zahlt man hier rund 7 Dollar, also umgerechnet 1,60 Euro pro Liter. Ken Larch will das ehemalige Motel wiederbeleben und hofft auf die Generation Internet. Die kommt vor allem aus Europa und ist dank Instagram und TikTok längst auf die Route 66 aufmerksam geworden.
Wir sind für die 100-Jahr-Feier hier. Dieser Ort ist berühmt, deshalb wollten wir hier Halt machen.
Und um auf der Route 66 zu fahren.
Entlang der ikonischen Landstraße müssen sie sich immer wieder neu erfinden, um aus der bewegten Vergangenheit eine goldene Zukunft zu machen. So wie am letzten Stopp unserer Reise, dem legendären Bagdad-Café. Drehort des deutschen 80er-Jahre-Kultfilms Out of Rosenheim. Als inoffizielle Miss Route 66 hofft Carla Klaus auf einen Schub durch den runden Geburtstag.
Die Route 66 steht für das amerikanische Durchhaltevermögen. Ich kann etwas wieder aufbauen, zu etwas Besonderem machen. Es ist ein langwieriger Prozess, aber es findet gerade eine Wiederbelebung statt.
Das merkt man auch am Ziel, dem Santa Monica Pier nahe Los Angeles mit seinem weithin sichtbaren Schild, das das Ende der Route 66 markiert. Ein beliebtes Fotomotiv für die Autofahrer von morgen und ein Zeichen der Hoffnung für Amerikas heimliche Hauptstraße.
Und vom wolkenlosen Himmel in Kalifornien zurück zum fast wolkenlosen Himmel über Deutschland und damit zu Pila.
Ja, fast wolkenlos war es vor allem über Süddeutschland. Später auch in der Mitte, nur im Norden, gab es ein paar mehr Wolken. Wir haben uns jetzt aber mal ein Foto ausgesucht von Jürgen Gundelsweiler aus Überlingen. Der hat den Blick vom Bodensee in Richtung Schweiz, in Richtung Sentis mal festgehalten. Ein wunderschönes Bild bei strahlendem Blau und Sonnenschein. Und wenn wir jetzt mal auf das Satellitenbild von heute schauen, das haben wir mal ganz dezent unter die Sonnenstunden der nächsten Tage gelegt. Da sehen wir, dass eigentlich fast in ganz Deutschland wolkenloser Himmel war, nur von der Nordseeküste in Richtung Elbe und auch teilweise bis zur Oberlausitz haben sich ein paar Hochnebelfelder gehalten. Und so ähnlich wird das Ganze morgen auch aussehen. Das heißt, in Bremerhaven werden wir auch morgen noch ein paar weniger Sonnenstunden haben. Und dementsprechend halten sich da die Hochnebelfelder noch ein bisschen länger. Im Süden, in Überlingen, da scheint die Sonne zunächst am Wochenende erstmal ein bisschen mehr. Da wird es dann erst kommende Woche ein bisschen weniger. Und morgen, wie gesagt, passiert recht wenig in der Mitte und im Süden bleibt es meistens sonnig. Ansonsten ein paar Wolken im Norden. Die Nebelfelder lösen sich auf. Später kommt noch eine schwache Front zu uns hereingezogen. Die bringt ein paar Wolken mit, aber keinen Regen. Und heute Nacht gehen die Temperaturen wieder ein ordentliches Stück zurück. 8 Grad auf Helgoland, da bleibt es dann mit damit am mildesten. Aber vor allem in Süddeutschland, da wird es dann doch deutlich kühler und deutlich frischer. 5 bis 0 Grad meistens. Am Alpenrand geht es runter bis auf minus 3 Grad. Morgen tagsüber wird es dafür im Südwesten dann fast sommerlich warm, beziehungsweise es wird sommerlich warm. Im Südwesten erreichen wir mancherorts sogar den Sommertag mit 25 Grad. Ansonsten entlang der Küsten unter den dichten Wolken meistens nur 10 bis 12 Grad. Am Sonntag dann vor allem im Südwesten ein paar mehr Wolken, aber insgesamt ein recht freundlicher Tag. Am Montag gibt es dann von Nordwesten her ein paar mehr Wolken und da kann es vielleicht auch mal für den ein oder anderen Schauer reichen.
Trotz allem aber insgesamt sehr sonnige Aussichten. Vielen Dank, Pila, dafür. Und soweit die Tagesthemen am heutigen Freitagabend. Hier im Ersten geht es jetzt spannend weiter mit der Krimireihe Morden im Norden.
Tja, und Nachrichten rund um die Uhr gibt es in unserer Tagesschau-App und auf tagesschau.de.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Für heute sagen wir Tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.
Absolut.